habe mich gefreut, heute Morgen hier nach euch nicht ins Baselbiet, sondern es ist ja Solothurn, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich bin über den Passwang gefahren und ich hatte eine wunderschöne Fahrt hierhin. Genau, heute haben wir ein spannendes Thema. Eine konstruktive Fehlerkultur. Ich denke, wir alle, wir machen immer wieder mal Fehler. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Fehlern um, die wir selber machen oder die andere machen? Und als Grundlage für dieses Thema habe ich einen Text aus Epheser 4, 1 bis 6 und den Vers 15. Da heißt es, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Das ist die neue Genfer Übersetzung, wo ich daraus lese. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Und noch der Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen zu mir kommen und mich fragen, du Stefan, wie ist das? Wie ist es, wenn ich immer wieder am selben Ort stolpere? Wenn ich immer wieder den gleichen Fehler mache und immer wieder am gleichen Ort versage? Und es tut mir auch ja leid, dass ich da immer wieder dieselbe Falle trete und einfach nicht weiterkomme. Ich leide daran. Und die Frage, die sie bewegt, ist, kann es sein, dass Gott irgendwann mal genug hat von mir? Dass er mir sagt, jetzt reicht's. Ich habe genug von dir, geh weg von mir. Wenn du immer wieder am selben Ort den Fehler machst, immer wieder am selben Ort in die gleiche Falle trittst, habe ich irgendwann genug von dir und ich möchte nichts mehr von dir wissen. Ich glaube, dass diese Frage eine Frage ist, die uns alle beschäftigen sollte, weil ich gehe davon aus, dass wir alle da und dort immer wieder in ähnliche Situationen hineinkommen, wo wir versagen. Also ich kenne das auf jeden Fall aus meinem Leben. Und für mich hat sich diese Frage auch schon gestellt. Und ich mache dann in der Regel, wenn mich jemand diese Frage stellt, folgende Zeichnung. Ich sage, eines der großen Ziele, eines der großen Wünsche von Jesus, von der Bibel, ist, dass wir in allem, was wir tun und sind, wie wir denken und handeln, immer mehr Jesus ähnlicher werden. Das ist beschrieben in unserem Text, im Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Also hier wird gesagt, unser Fokus, unsere Ausrichtung, unser Wachstum, unsere Bestreben soll sein, dass wir immer mehr so werden, wie Jesus ist. Dass niemand auf dieser Erde wahrscheinlich das mal ganz erreichen wird, das denke ich, ist für uns auch klar. Und trotzdem ist wie die Zielvorgabe gegeben. Wir sollen uns verwandeln lassen, ähnlicher werden, Jesus ähnlicher werden. Nun ist meine Beobachtung, dass nicht jeder Mensch, der Jesus kennenlernt, am gleichen Ort startet. Es gibt Menschen, die starten vielleicht eher weit weg von ihrem Charakter, von ihrer Prägung, von ihrem Denken. Sie gleichen in ganz vielen Punkten nicht Jesus. Es kann sein, dass es Menschen sind, die sind, kommen vielleicht aus einer Familie, wo der Vater Alkoholiker war, die Mutter vielleicht sogar durch Prostitution ihr Geld verdient hat. Vielleicht ist es sogar jemand, der auf der Straße gelebt hat, geschlagen wurde und ganz vieles zerstört wurde durch das, was diese Person erlebt hat. Und dass so ein Mensch vom Denken her, von seinen Überlegungen her, von seinen Überzeugungen her ein viel weiterer Weg hat als jemand, der wie ich christlich geprägt aufgewachsen ist, gläubige Eltern hatte, ein behütetes Zuhause, gute Werte. Und dass so jemand ganz an einem anderen Ort startet, als jemand, der das eben nicht erlebt hat. Das ist irgendwo klar. Und die Frage, die sich immer wieder stellt, das habe ich versucht mit diesen Pfeilen darzustellen, wie ist die Bewegung in diesem Leben? Also es kann sein, dass jemand, der ganz weit weg ist von Jesus und von seinen Vorstellungen, von seinem Denken, ab die Bewegung hin zu Jesus ist, ist seine Person besser unterwegs als jemand, der vielleicht super geprägt ist, einen guten Werte hat, einen guten Charakter, aber sich eher von Jesus wegbewegt. Die Frage ist, wie ist die Bewegung? Und ich glaube, dass man das auch noch ein bisschen anders darstellen kann. Wenn jemand, ich glaube, es gibt mehr eine konstruktive Fehlerkultur, dass wir konstruktiv mit Fehlern umgehen können oder eben destruktiv. Wenn eine Person bereit ist, seine Probleme, seine Schwächen, sein Versagen anzuschauen, und diese beim Namen zu nennen, sie nicht zu verdrängen, dann ist, glaube ich, so eine Person gesunder unterwegs. Also die Fehler werden angeschaut. Und man lässt Jesus heran an das Ganze. Man nimmt seine Vergebung in Anspruch. Man redet nichts schön. Und nimmt auch Hilfe von einer vertrauten Person an, eine konstruktive Unterstützung, die einem Tipps gibt, wie man da weiterkommen kann, wo man auch wie einem seelsorglich das Ganze ausbreiten kann und Hilfe bekommt, wie kann ich diese Schwächen und Fehler überwinden. Und dadurch kann so ein Mensch immer mehr hin zu Jesus wachsen und lernen, Stück für Stück seine Schwächen zu überwinden. Das ist eine konstruktive Fehlerkultur, wo wir uns gegenseitig helfen und dann nicht einander verurteilen und sagen, wie schlimm bist du, sondern dass wir eben einander unterstützen auf diesem Weg hin zu Jesus. Eine destruktive Fehlerkultur sieht ganz anders aus. Man ignoriert den Fehler. man sagt, ja, nein, das ist doch nicht so schlimm. Und schlussendlich, andere machen noch viel Schlimmeres. Und man steht dann in der Gefahr, dass man die Schuld auf die anderen schiebt und sagt, ja, schließlich waren die Umstände gerade schwierig, ich konnte ja fast nicht anders und überhaupt, du musst verstehen, das ist halt ganz eine schwierige Situation gewesen und man vertuscht die Fehler und das führt dann dazu, dass man nicht vorwärts kommt. Und ich glaube, dass wir alle immer wieder diese Entscheidung treffen können. Wähle ich einen Weg, wo ich ehrlich zu meinen Schwächen, zu meinen Fehlern stehe, um Vergebung bitte und dann Hilfe annehme von Jesus und von Geschwistern, oder decke ich es zu und verdränge ich es? Und je nachdem, wie ich damit umgehe, werde ich immer mehr verwandelt und werde Jesus immer ähnlicher. Und genau um das geht es in diesem Text, den ich heute mit euch gelesen habe. Und ich möchte jetzt mit dem Text zusammen noch ein bisschen tiefer graben, was dieser Text sagt, was dient einer Entwicklung hin zu Jesus und was hindert diese Entwicklung. Weil es ist beides drin in diesem Text. Wir sehen beides drin, was eben diese Entwicklung fördert oder sie behindert. Das Erste, was hier dieser Text sagt, wir sind berufen von Gott. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Ich finde es hochinteressant, diese Formulierung. Also es geht darum, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten sollen, daran denken sollen, dass nicht ich als Stefan mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, sondern dass er mich berufen hat. Dass er mich gerufen hat. Und dass ich da gar nichts dazu beitragen konnte, als einfach Ja sagen und sagen, ja, ich nehme das an. Ich nehme diese Berufung an. Und das macht demütig, weil wir eben wissen, dass nicht ich es getan habe, sondern dass Gott von außen gekommen ist und mich gerufen hat. Ich möchte einen Vergleich machen. Stellen wir uns folgende Situation vor. Es gibt da ein Kind irgendwo in der Stadt, das lebt auf der Straße, es kämpft jeden Tag ums Überleben. Ich war mehrere Mal in Rumänien und da gibt es viele solche Kinder, gerade unter den Romas, die sind da im Müll am Wühlen und versuchen mit irgendwelchen Gegenständen noch ein bisschen Geld zu machen und sind überall mit Diebstahl beschäftigt und so weiter, Gelegenheitsdiebstähle. Und so ein Kind, wenn wir uns das vorstellen, das lebt so in der Stadt und jetzt kommt ein wohlhabendes Ehepaar in diese Stadt und beobachtet dieses Kind. Und gewinnt dieses Kind immer wie lieber, beginnt eine Beziehung aufzubauen zu diesem Kind und lernt es kennen und merkt, wie da ein Kind ist, das ganz bedürftig und zerbrechlich ist. Und dann spricht dieses Ehepaar miteinander und sagt, wollen wir dieses Kind nicht zu uns nach Hause aufnehmen und es adoptieren in unserer Familie, dass es unseren Namen tragen darf, dass es bei uns wohnen darf, dass es von uns angenommen wird, dass es in unserem Haus leben darf. Und sie entscheiden sich, jawohl, wir nehmen dieses Kind bei uns auf. Sie adoptieren es, es bekommt den Namen dieser Familie, es bekommt ein wunderbares Bett, es darf am Tisch essen mit der Familie. Dass so ein Kind nicht einfach automatisch alles anders ist, zwar äußerlich schon, aber im Denken, in der Prägung, die so ein Kind hat, da ist noch ganz vieles anders. Und das muss Stück für Stück lernen, was es heißt, als Kind von einer Familie zu leben, das ein Haus hat, das jeden Tag zu essen hat, wo man nicht mehr klauen muss. Und das denke ich, das ist mein Bild, da ist diese Berufung von diesen Eltern. Und es heißt dann, wir sollen diese Berufung lernen, würdig zu leben. Und das ist genau das Gleiche, wenn wir von Jesus, von Gott gerufen wurden, er uns erlöst hat, sind wir berufen worden in seine Nachfolge, wir sind seine Kinder geworden, sind Erben geworden vom Reich Gottes und all diesen himmlischen Gütern. Wir sind berufen worden, ihm ähnlicher zu werden und wir sollen dieser Berufung würdig, entsprechend leben lernen. Und das ist ein lebenslanger Prozess, da geht es eben um diese Jesusähnlichkeit. Das ist, ich meine, die Entscheidung für Jesus, das Geschenk, dass wir von Neuem geboren werden, das ist der Anfang. Das ist diese Adoption, aber dass das dann ein ganz langer Weg und Prozess ist, wo wir immer mehr verstehen lernen, was es heißt, mit diesem Jesus unterwegs zu sein, was es bedeutet, als Kind von Gott zu leben. Das ist dann ein ganz langer Weg und Prozess. Und was das heißt, das wird jetzt erklärt in diesem Text. Das Erste ist, keiner soll sich über den anderen erheben. Keiner soll sich über den anderen erheben. Wenn sich jemand über den anderen erhebt, was muss er machen? Er muss sich vergleichen, oder? Er muss schauen, wie groß bin ich? Und wie groß bist du? Aha, ich bin größer. Also, das ist natürlich jetzt ein Beispiel, oder? Aber ich, meine Ideen, meine Vorstellungen vom Leben, wie ich die Sachen anschaue, die sind besser als das, wie du denkst, oder? Das ist das Überheben. Und dass man das kann, sich überheben, da muss man sich vergleichen mit anderen. Und ich denke, das ist auf beide Seiten herum sehr gefährlich. Es gibt solche, die denken eher schlecht von sich und ja, ich weiß nichts und ich bin nichts und ich kann nichts. Und andere, die sind eher in der Gefahr, sich immer besser zu sehen. Und auch die, die von sich denken, ich kann nichts und bin nichts, die haben auch irgendwo mit Stolz zu kämpfen. Ist zwar versteckt. Aber wenn man sich besser vorkommt als der andere und auf den anderen herabschaut und sich ständig vergleicht, dann ist es so eine Art von Besserwisserei, die ein Minus hinten dran hat. Wenn wir so unterwegs sind als Menschen, als Nachfolger von Jesus, dann werden wir in unserer Entwicklung eine negative Entwicklung haben. Wir müssen uns von Jesus wegbewegen. Und das kann jedem von uns geschehen. Jedem. Ich habe gerade vorletzte Woche so eine Situation erlebt, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt bin ich gerade selber wieder in so etwas hineingetreten. Es ging darum, wir haben bei uns in der Gemeinde, als Gemeindeleitung hatten wir eine Weiterbildung. Und da haben wir auch zusammen gegessen. Und wie das halt ist, wenn man zusammen isst, kann man schlecht eine Maske tragen, oder? Genau. Und ja, und der das organisiert hat, das ist ein Kollege von mir, einer aus der Gemeindeleitung, der hat sich entschieden, doch, wir wollen zusammen essen. Aber wenn dann die Weiterbildung ist, da tragen wir dann deine Maske. Und er hat es im Voraus so kommuniziert. Und dann, als wir so am Essen waren, habe ich so gedacht, ja, jetzt sitzen wir da in diesem Raum zusammen, wir essen alle. Und dann, wenn wir dann zusammensitzen und mehr Distanz haben zueinander, sollten wir dann eine Maske haben. Und ich habe ein bisschen aufgeregt und gedacht, ja, so, sorry, das ist ja wirklich blöd. Und ich habe da so ein bisschen an meinem Tisch rumgesprochen und gesagt, ja, so, findet ihr das auch ein bisschen doof, wenn jetzt essen wir hier zusammen und dann später sollen wir eine Maske tragen? Das geht, das ist doch also Blödsinn, oder? Und ich habe mich da so ein bisschen genervt und so versucht, ein paar auf meine Seite zu ziehen, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde dann noch mit ihm sprechen, bin dann auf ihn zu und dann hat er mir gesagt, weißt du, Stefan, das hat mich jetzt schon ein bisschen enttäuscht von dir. Ich habe das nämlich mitbekommen, dass du mit den anderen über das geredet hast. Dann hat es mich getroffen. Ich habe gedacht, ja genau, das ist genau so wie so eine Situation, wo man sich dann über die anderen erhebt und das Gefühl hat, man weiß es besser. Wir haben dann Maske getragen bei der Weiterbildung. Also nur zum Sagen, wie schnell das passiert und ich merke das immer wieder, dass meine Vorstellung, meine Ideen, wie das Leben zu funktionieren hat. Und gerade jetzt in der Corona-Krise sind wir alle extrem gefordert. Das ist eigentlich ein super Charaktertest, was wir hier durchleben. Das ist eine Reifungsmöglichkeit per excellence. Also ihr dürft dankbar sein, dass wir da so richtig getestet werden, in unserer Haltung, in unserem sich nicht überheben über andere. Also, versteht ihr? Ich glaube, das ist eine Chance. Wir müssen das lernen, als Chance zu sehen, auch wenn es unangenehm ist. Und ich kann mir vorstellen, dass auch es hier vielleicht manchmal ähnliche Diskussionen gibt. Genau. Ich habe zum Beispiel vorhin gedacht, als ich hier hineingekommen bin, wow, da ist alles top durchorganisiert. Super. Wir haben dann noch ein bisschen zusammen gesprochen und habe gesagt, es ist so gut, wenn man in einer Gemeinde jemanden hat, der die Verantwortung übernimmt für die ganzen Maßnahmen, die es jetzt gibt. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir dann das auch dieser Person zusprechen. Und das heißt nicht, dass wir alles genau gleich sehen müssen, aber es geht eben darum, dass wir, wie gehen wir miteinander um da drin? Versteht ihr? Also wir sollen uns nicht überheben. Und dann geht es weiter, eigentlich in einem ähnlichen Ton, wird dann das Positive betont. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Das ist eigentlich der Maßstab. Seid freundlich, geduldig, nachsichtig und liebevoll. Wow. Also, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, wenn wir Menschen freundlich begegnen, geduldig sind und nicht sich immer sagen, so Stefan, jetzt bist du so gut, mach ein bisschen vorwärts, sondern dass sie geduldig sind. Und gerade wenn man älter wird, ist man immer dankbar, wenn die anderen geduldig sind mit einem. Geht nachsichtig miteinander um. Sag nicht jedes Mal so, die Details, da hast du schon wieder einen Fehler gemacht, sondern seid großzügig miteinander. Seid liebevoll. Und ich glaube, das ist so eine Grundhaltung, die wichtig ist, einzuüben. Und ich habe mir überlegt, wie geht das eigentlich mir? Also wenn ich Ferien habe, wenn ich gut geschlafen habe, ein wunderbares Frühstück gegessen habe, meine Frau und die Kinder nett sind zu mir, dann ist es kein Problem für mich, freundlich, geduldig, nachsichtig und liebevoll zu sein. Also das geht mir ganz ring. Aber wenn schlecht geschlafen habe und vielleicht noch verschlafen habe und dann nicht Zeit habe, das Frühstück zu nehmen und auf dem Arbeitsweg noch irgendein Typ mir quer vor das Auto fährt und ich mich aufrege und dann im Geschäft oder in dem Büro, wo ich arbeite, mein Kollege mir noch Vorwürfe macht, was ich alles falsch gemacht habe, dann ist es ein bisschen schwieriger. Oder? Freundlich, geduldig, nachsichtig und liebevoll zu sein. Also wir spüren, wir als Menschen sind unglaublich abhängig von den Umständen. Oder wenn die Umstände super sind, dann ist das kein Problem. Aber wenn die Umstände ein bisschen schwierig werden, dann wird es eine Herausforderung. Und genau in diesen Momenten brauchen wir Jesus. Jesus lebt ja in jedem, der sein Herz für ihn geöffnet hat. Jesus lebt ja in uns. Und in solchen Momenten, ich schaffe das nicht immer, aber dann sage ich dann, hey, jetzt, Jesus, jetzt habe ich ein bisschen gerade ein Problem. Ich möchte jetzt am liebsten gerade zurückgeben. Aber ich weiß, das bist nicht du. Du lebst ja in mir. Bitte hilf mir jetzt, dass ich freundlich, geduldig, nachsichtig und liebevoll reagieren kann. Ich brauche jetzt deine Hilfe, weil ich als Stefan würde jetzt am liebsten, oder? Aber du bist anders. Du liebst ja diese Person. Du bist nachsichtig, du bist geduldig, du bist freundlich. Und jetzt wirke du in mir. Und ich kann euch sagen, das ist der Unterschied. Weil die Bibel sagt, ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, der kann zu seinen Freunden auch freundlich sein. Aber ein Mensch, der eben nicht an Gott glaubt, der ist zu seinen Feinden auch verfeindet. Aber wir sollen eben unsere Feinde lieben. Wir sollen nachsichtig mit ihnen umgehen. Und das ist der Unterschied. Jesus in mir ist der Unterschied. Weil er liebt die Menschen. Und wie gesagt, ich komme gerne nochmals auf das Thema Corona zurück. Ich glaube, das ist eine Riesenchance für uns als Christen, hier einen Unterschied auszumachen. Weil wir sind in einer Zeit, wo unsere Gesellschaft gespalten ist. Und dass wir dann nicht diese Spaltung noch fördern, sondern eben mit liebevoll, geduldig, nachsichtig, freundlich miteinander umgehen. Und ich bin überzeugt, dass an dieser Einheit, an diesem Miteinander, dass das gesehen wird, dass man das spürt, dass man das wahrnimmt, dass da eine andere Qualität ist. Und das sollte Menschen ansehen. Jesus hat ja im hohepriesterlichen Gebet genau um das gebetet. Mach sie eins, so wie du und ich eins sind, damit die Welt erkennt, dass ich der bin, den du gesandt hast. Also es ist eigentlich Evangelisation pur, wenn wir eine andere Qualität haben im Miteinander. Und genau um das geht es jetzt im nächsten Abschnitt, in den nächsten Versen. Es geht darum, die Einheit zu bewahren. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. In anderen Übersetzungen heißt es, befleißigt euch. Investiert euch, die Einheit zu bewahren. Und jetzt kommt's, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Also, das ist nicht etwas, das wir produzieren müssen, die Einheit. Sondern die Einheit, die ist schon geschenkt von Gott. Das ist der Unterschied. Dadurch, dass Jesus in uns lebt, dass der Geist Gottes in uns lebt, sind wir schon eins. Ich hatte letzte Woche das Bild so von einer für mich, ich habe mir so eine kostbare Vase vorgestellt. Und wenn ich so eine kostbare Vase geschenkt bekomme, dann trage ich Sorge zu dieser. Und die Einheit ist wie so eine kostbare Vase, die uns Gott geschenkt hat. Und wir sollen Sorge tragen zu dieser Einheit, zu dieser Vase. Und sie nicht wie Dreck behandeln, darauf herumtreten. Also es ist schon geschenkt. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Das ist der Friede Gottes, der uns zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Es ist so zentral, dass wir zu dieser Einheit Sorge tragen. Meine Frau und ich haben uns am Hochzeitstag ein Trauversprechen gemacht. Ich denke, die meisten, die sich verheiratet haben, das auch gemacht. Und wir haben uns etwas versprochen, das habe ich nie mehr vergessen. Wir haben gesagt zueinander, wir wollen nichts Trennendes dulden in unserer Ehe. Nichts Trennendes dulden. Also wir sind ja eins als Ehepaar. Wir sind als Gemeinde eins. Und es geschieht so schnell in einer Ehe, wie auch in einer Gemeinde, dass Trennendes hineinkommt. Das sind manchmal so ganz, ganz unsichtbare Glaswände, die da entstehen. Wo man ein bisschen auf Distanz geht, wo man ein bisschen kritisch wird, wo man ein bisschen vorsichtig wird, wo man ein bisschen nicht mehr ganz offen, wo man ein bisschen, versteht ihr? Also ich kenne das aus unserer Ehe. Und wir haben gesagt, wir wollen das nicht dulden. Und ich bin so froh, dass wir das einander versprochen haben. Und weil wir sind da wie sensibilisiert darauf. Und wenn irgendetwas kommt, wo wir spüren, da gehen wir so ein bisschen auf Distanz zueinander. Dann sprechen wir das an, sagen, du, was ist los? Hey, es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe. Können wir wieder zusammen beten? Und ich glaube, das ist auch für die Gemeinde ganz, ganz ein entscheidender Punkt, dass wir nichts Trennendes dulden. Weil wir haben ein Gott, ein Glaube, eine Hoffnung, wie es hier beschrieben ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in der Gefahr stehen, irgendwelche Themen, Corona habe ich schon erwähnt, aber es gibt auch noch ganz andere Themen, wo wir denken, das ist so wichtig, dass wir wie sagen, nur wenn wir hier genau gleich denken, dann sind wir wirklich eins. Und das würde ich sagen, das ist eben falsch. Einheit, wahre Einheit ist Einheit in der Vielfalt. Man darf verschieden denken über Corona, über die Impfung. Man darf das. Es ist vielmehr die Frage, wie gehe ich mit dem anderen um? Gehe ich mit Achtung, Respekt, liebevoll um oder nicht? Und das ist das Entscheidende. Man darf unterschiedlich denken über die Geistesgaben zum Beispiel. Man darf unterschiedlich denken, ob Frauen in der Gemeinde predigen dürfen oder nicht. Aber diese Themen, die sollen uns nicht trennen. Die sollen uns nicht trennen. Weil wir haben etwas anderes, das uns verbindet. Das ist hier beschrieben. Wir gehören nämlich alle zum gleichen Leib, zu Jesus Christus. Er ist es, der uns verbindet. Wir haben alle den gleichen Heiligen Geist erhalten. Wir leben alle von derselben Hoffnung, dass wir alle in der Ewigkeit bei Jesus sein dürfen. Wir haben alle den gleichen Herrn und Gott, den wir dienen. Wir haben alle den gleichen Glauben geschenkt bekommen und wir folgen alle dem gleichen Jesus nach. Und das ist das, was uns verbindet. Augustinus, ein Kirchenvater, hat es wunderschön auf den Punkt gebracht. Er sagt im Wesentlichen Einheit, also es sind so die Kernsachen vom Glauben. Allein durch Jesus gerettet. Allein durch Gnade gerettet. Und so weiter. Im Unwesentlichen Freiheit. Es gibt ganz viele Themen, die sind nicht so zentral. Aber das Entscheidende ist in allem die Liebe. Es ist die Frage, wie gehen wir miteinander um? Es ist wichtig, dass wir wissen, was ist das Zentrum des Evangeliums? Was ist das Zentrum, die Kernaussage der Bibel, wo die Bibel wasserdicht ist, wo wir nicht darüber diskutieren müssen, dass wir alleine durch Jesus gerettet sind, dass wir alleine durch seine Vergebung angenommen werden vom Vater, dass allein durch das Blut Jesu wir den Weg zum Vater frei werden. Das sind alles ganz klare Sachen. Und das ist das, was uns eint. Und dann gibt es ganz viele Fragen, wo ernsthafte, wiedergeborene, gläubige Theologen, Jesus-Nachfolger zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Wollen wir uns von diesen Themen trennen lassen? Glaube ich nicht. Das wäre schade. Mir ist in Vorbereitung auf diese Predigt noch ein Bild gekommen. Das Bild eines Sinfonieorchesters. Übrigens wird das Wort Symphonie in der Bibel auch gebraucht für Einheit. Interessant. Und ich habe mir jetzt ein Sinfonieorchester vorgestellt. Und wenn jetzt der, der an der Pauke ist, sagt, ich bin das kräftigste und stärkste Instrument hier. Und jetzt haben sich alle nach mir zu richten. Wenn ich hier schlage, bumm, dann müssen alle anderen auch, die Geiger, und die anderen Instrumente genau im gleichen Moment ihr Ton spielen, oder? Genau gleich lang, genau gleich wie ich. Ich gebe hier den Ton an. Du. Du. Und dann wird das ganze Sinfonieorchester genau das spielen. Also das wäre nicht ein Konzert, das ich besuchen würde. Die Einheit eines Sinfonieorchesters ist eben Einheit in der Vielfalt. Da gibt es ganz unterschiedliche Instrumente, da gibt es ganz unterschiedliche Melodien, die gespielt werden. Aber das Wesentliche ist, dass man aufeinander hört, dass man sich an die gleichen Noten hält, dass der gleiche Komponist geschrieben hat und dass man sich am gleichen Dirigenten orientiert. Und da spielt die Geige eine komplett andere Melodie als das Cello und so weiter. Aber das Ganze wird dann auf eine wunderbare Art zu einer Einheit zusammengefügt. Und das ist die Weisheit Gottes. Das ist eben diese Einheit, wo ich glaube, wo die Bibel davon spricht. Und wenn wir da aufeinander hören, wenn wir einander gegenseitig höher achten und nicht den anderen unsere Meinung aufdrücken wollen, dann wird etwas von dieser Schönheit sichtbar, die Jesus wirken will. Und ich glaube, Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass genau durch diese Einheit etwas von der Weisheit, von der Größe Gottes sichtbar wird. Durch seine Gemeinde. Weil das ist genau unsere Berufung. Diese Einheit sichtbar zu machen in der Vielfalt. Und das wünsche ich mir hier für diese Gemeinde. Das wünsche ich mir für unseren Verband. Das wünsche ich mir für den Leib Jesu in unserem Land, für alle Jesus-Nachfolger, dass wir diese Einheit in Vielfalt, die uns geschenkt wurde, leben können. Ich wünsche euch hier an diesem Ort diese göttliche Kraft, das zu leben und ihm immer ähnlicher zu werden. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass du immer wieder zu uns sprechen willst. Und ich bitte dich darum, dass du hilfst jetzt jedem Einzelnen, das, was es angesprochen hat, wo es etwas mitgenommen hat, wo es gemerkt hat, das hat mich getroffen, dass es da weiterdenkt, dass es da weiter diesen Faden verfolgt. Dass es nicht einfach jetzt zum Alltag zurückkehrt, sondern dass es weiter in Verbindung bleibt mit dir. Und du hast ein großes Ziel, dass wir, Jesus, dir ähnlicher werden. Und ich bitte dich darum, dass jedes Einzelne hier, jedes immer mehr in dein Bild verwandelt wird. In deine Schönheit. Danke, dass du da bist. Und so bitte ich dich um deinen Segen für diese Gemeinde hier. Lass sie ein Licht sein, hier an diesem Ort, gerade in dieser extrem herausfordernden Zeit. Und lass ihren Umgang miteinander ein Beispiel sein von echter Liebe, von echter Einheit, von echter Geduld. Und dass das gesehen wird. Bitte dich um deinen Segen. Amen.